Herzlichen Dank, ihr lieben Geschwister, für euren Dienst und dass ihr uns mit reingenommen habt in die Anbetung Gottes, nochmal sehr viel bewusster, auch durch die Musik in die Gegenwart Gottes zu treten. Es hat mir sehr gut getan. Und es passt auch, was ich jetzt gerade so beim Lobpreis innerlich so erlebt habe, ganz gut, zu dem, was ich für diese Predigt von Gott aufs Herz gelegt bekommen habe. Wir feiern ja 500 Jahre Reformation. Wer am Freitag in der Bonhoeffer Gemeinde war und dort das Reformationstheater erlebt hat, der hat mitgekriegt, wie die protestantischen Kirchen auch ein bisschen unter einer Überfrachtung leiden. Luther hier, Luther da und so weiter, das haben die sehr schön in dem Theaterstück deutlich gemacht. Und aber immer wieder dann versucht rauszuarbeiten, ja, was ist denn das, was uns durch die Reformation geschenkt wurde? Und ja, wir haben jetzt am Dienstag Reformationstag und ich hoffe, dass es nicht nur ein Feiertag ist, wo man ausschlafen kann, ein gewisses Plus im, sagen wir, weltlichen Sinne, sondern dass es auch ein geistliches Plus ist, was wir erleben durch unseren Gott. Und dass es nicht nur beschränkt ist auf diesen Tag am Dienstag, sondern dass wir erleben dürfen, wie 500 Jahre nach der Reformation in unserem Leben ja, entweder eine Reformation in Gang kommt oder ganz oder weitergeht, nämlich das, was Gott an guten Plänen im Leben jedes Einzelnen von uns hat. Reformation der Herzen. So waren die 40 Tage überschrieben, die ihr, noch ohne uns, weil wir da noch in Oberhausen waren, die ihr da in der vorösterlichen Zeit miteinander erlebt habt, wo ihr euch damit beschäftigt habt. Und ich habe dann so gedacht, Reformation nicht der Herzen, sondern des Herzens und hoffentlich des eigenen Herzens. Denn das ist das, was Gott machen möchte. Und ich hatte es dann so ja schon mal angedeutet, dass ich überlege, wegen der Luther for Kids Ausstellung und den Plakaten, die noch hier geblieben sind, über die Reformationszeit, dass ich eine Predigtreihe über die Reformation machen wollte. Und dann kam diese Woche von jemand aus der Gemeinde ein ganz frischer Impuls, als wir darüber gesprochen hatten: Tobias, mach nicht den Blick zurück, sondern mach ihn in die heutige Zeit rein, hier und heute. Und wir haben ein Thema in der Gemeinde, das uns sehr beschäftigt. Das habt ihr schon im Sommer angefangen: Vergebung, Versöhnung. Und ich habe überlegt, ich habe versucht, auf Gott zu hören und habe dann gedacht, ja, das ist es. Das ist doch viel, viel besser, als wirklich 500 Jahre zurückzugehen. Das ist eine ganz, ganz andere Zeit gewesen. Die Sachen, unter denen Luther gelitten hatte, das sind zum Teil nicht mehr unsere Fragen. Wenn es unsere Fragen sind, können wir von Luther ganz viel lernen. Aber wenn es nicht unsere Fragen sind, geht es irgendwie an uns vorbei. Und das ist ja schade, weil Gottes Wort ist ja auch heute lebendig und er möchte ja auch heute das Leben verändern und reinsprechen in unsere ganz persönliche Situation. Und das Thema Vergebung ist wie eine Landebahn für den Heiligen Geist, wo er dann landen kann inmitten unserer Probleme und Schwierigkeiten, um das freizusetzen, was Gott an Gutem für uns bereit hat. Und ich bin so gestärkt geworden, auch für dieses Thema am Donnerstagabend, als wir die Seelsorgeschulung von Ignis in Weinheim in der Gemeinde hatten. Da ging es nämlich gerade ums Thema Konflikte, Vergebung und Versöhnung. Und da dachte ich, das war für mich so richtig, die Bestätigung durch den Heiligen Geist, jawohl, dieses Thema ist dran. Reformation der Herzen, Reformation des Herzens. Ach, jetzt habe ich hier mein Ding vergessen. Ich wollte nämlich jetzt hier das Thema auf der Folie einblenden. Reformation des Herzens. Vergebung tut Not. Und als Predigttext habe ich etwas genommen, das die meisten von uns kennen, nämlich das Vaterunser. Matthäus 6, die Verse 9 bis 15. Und ihr könnt ja mal schauen, was da so vielleicht mit dem Thema Vergebung zu tun haben könnte. Jesus sagt da seinen Jüngern und seinen Zuhörern, denn es ist in der Bergpredigt: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mir war wichtig, dieses Gebet als Ganzes jetzt auch so vorzulesen. Und ich denke, ihr werdet ziemlich schnell gewusst haben, als ich das vorhin gesagt habe, welcher Vers das Thema Vergebung behandelt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bin in der christlichen Gemeinde aufgewachsen. Dieses Gebet kenne ich schon sehr, 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 sehr lange. Und für mich war das immer klar, Gott ist der, der uns unsere Schuld vergibt. Und ja, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das war für mich nicht irgendwie herausfordernd. Ich habe das halt so mitgebetet. Ja, aber es hat nicht viel mit mir gemacht. Und dann ist mir mal das Vaterunser beim Bibellesen begegnet, in der Fassung von dem Lukas-Evangelium. Könnt ihr zu Hause nachlesen oder jetzt hier, falls ihr Bibel mithabt. Ich habe es nicht auf der Folie, weil ich das nicht wegnehmen möchte, was hier steht. Und in Lukas ist es anders formuliert. Das Vaterunser in Lukas ist deutlich kürzer gefasst, aber dieser Vers ist ungefähr vergleichbar lang, aber ein bisschen anders formuliert. Da heißt es, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und da habe ich dann aufgehorcht, als ich das gelesen habe. Da war dieses Gewohnte, wie man halt eben, wenn man liturgisch Gebete spricht, man gewöhnt sich dran, es sagt einem vielleicht nicht mehr so viel. Und plötzlich in dieser anderen Formulierung, da habe ich gemerkt, irgendwas hat sich da in mir geregt, in mir gesperrt. Weil die Logik ist ja in der Formulierung bei Lukas, bitte vergib uns unsere Sünden, Gott. Und du musst es im Grunde machen, denn wir machen es ja auch. Wir vergeben ja auch unseren Schuldigern. Denn wir vergeben unseren Schuldigern. Und da war dann so für mich die Frage, das wird da so formuliert, also Gott, du musst uns vergeben, denn wir vergeben ja auch. Das klingt ja wie, als wäre das ein Kennzeichen der christlichen Gemeinde. Wir vergeben einander. Das ist selbstverständliche Praxis. Erleben wir Gemeinde so? Geht mal so die Konflikte, die Spannungsfelder in eurem Inneren durch, die ihr so wahrnehmt? Manchmal kriege ich von Gemeindeleuten zu hören, draußen in der Welt, die kriegen das besser hin als wir in den Gemeinden. Ich sehe, dass ein paar nicken. Also es ist euch nicht unbekannt, diese Beobachtung. Ja, lasst uns mal jetzt weiter gucken, wie es in der Bergpredigt, wie die Fortsetzung ist. Denn das, was ich vorhin vorgelesen habe, was wir hier auf der Folie sehen, ist das Vaterunser, wie es im Matthäus-Evangelium überliefert ist. Und direkt dann spricht Jesus weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn man das ernst nimmt, da muss man erstmal gewaltig durchatmen. Wenn diese Bitte im Vers 12, in Matthäus, in der Bibel, in dem Predigtext, in Vers 12, wenn die wirklich so gemeint ist, wie Jesus das anschließend nochmal im Klartext uns vor Augen führt, da knirscht es vielleicht an manchen Stellen in unserem Seelenfrieden, sage ich mal so. Jesus knüpft hier die Vergebung an eine Bedingung. Und wir hören doch immer, ja, Gott liebt uns bedingungslos und das war doch die Entdeckung Luthers, ein gnädiger Gott und wir können Frieden mit Gott haben und ja, in Christus sind wir eine neue Kreatur, es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und jetzt plötzlich so ein Bibelwort und sogar ein Wort Jesu laut dem Matthäus-Evangelium. Die Entdeckung bei Luther war, allein aus dem Glauben werden wir errettet. Und jetzt hören wir sowas. Wie bringt man das zusammen? Wenn es euch so geht wie mir, dann stellt sich so ein gewisses Unbehagen ein. Es wird einem so ein bisschen mulmig. Heilsgewissheit, die wir ja gerne so hochhalten, die könnte durch so eine Aussage von Jesus ganz gewaltig in Frage gestellt werden. Ich glaube, es ist gut, wenn uns mulmig wird bei solchen Aussagen. Gott möchte uns Heilsgewissheit geben, aber nicht Heilssicherheit. Eine Heilssicherheit, die heißt nämlich, ich bin gerettet, jetzt kann ich machen, was ich will. Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte uns Gewissheit geben. Ja, er liebt uns. Aber er möchte nicht, dass wir unsere Sicherheit woanders finden, außerhalb von ihm. Wenn es uns mulmig wird, dann möchte ich euch Mut machen, lasst dieses Gefühl zu, lasst dieses Unbehagen zu. Im Johannesevangelium, 6. Kapitel, ist überliefert, wie Jesus mal über ein anderes Thema gesprochen hat. Und vielleicht weiß jemand, wie die Reaktion der Zuhörer war. Oh, das ist eine harte Rede. Jesus hat die Dinge zugespitzt, er hat sie auf den Punkt gebracht. Und danach sind viele Jünger weggegangen von ihm. Die haben gesagt, ich will nicht mehr mitgehen, ich möchte nicht mehr bei dir sein. Das, was du sagst, passt mir nicht. Und Jesus fragt dann die 12, die da mit ihm auch unterwegs waren, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt dann, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, das haben wir schon geblickt. Du sagst Dinge, die kann uns kein anderer sagen. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der, den wir hören wollen, von dem wir lernen wollen. Wir wollen nicht unseren eigenen Vorstellungen hinterherrennen, auch wenn es uns lieber ist natürlich, das kennen wir ja schon, sondern wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Deswegen gehen wir jetzt nicht weg, auch wenn deine Rede hart ist. Und das ist mein Wunsch und Gebet für diese Predigt, für diesen Predigttext, aber für uns als Einzelne, für jeden Einzelnen von uns, dass wir auch sagen, wir rennen nicht weg, wenn Jesus uns bestimmte Dinge sagt, die er uns sagen muss, weil sie wichtig sind, und wenn sie nicht in unser bisheriges Glaubenssystem passen. Wenn uns mulmig wird, weil wir merken, jetzt schwindet die Sicherheit, die wir hatten, und jetzt fängt es an, wirklich haarig zu werden. Warum ist Vergebung für Gott so wichtig? Dass er seine Vergebung an diese Bedingung knüpft. Warum ist ihm das so wichtig, dass er riskiert, uns als seine Jünger zu verlieren, weil wir sagen, die Rede ist zu hart? Woran liegt das? Ich denke, Vergebung ist für Gott deshalb so wichtig, weil es nicht anders geht. Ohne Vergebung geht es nicht. Wir werden schuldig aneinander. Und irgendwo muss der Kreislauf, du hast mir was Böses getan und ich tue dir jetzt auch wieder was Böses und dann sind wir quitt. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden. Und Gott hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Nicht vor 500 Jahren in der Reformation, vor 2000 Jahren in Palästina. Da hat er den ersten Schritt auf uns zugemacht, und zwar in einer Art und Weise so, wie es vorher in seinem Volk nicht möglich war. Er hat im Volk Israel, bei unseren älteren Glaubensgeschwistern, da hat er sich offenbart, da hat er Vergebung reingebracht, da hat er ihnen gezeigt, Leute, ihr dürft immer wieder neu anfangen, begreift's doch endlich, aber hört doch auf mich, verrennt euch doch nicht in irgendwelche Richtung. Und vor 2000 Jahren ist er selber gekommen, hat sich selber die Landebahn bereitet, damit er aus der Ewigkeit, aus der geistlichen Wirklichkeit Gottes hineinkommen konnte in Raum und Zeit. Und hat das alles auf sich genommen, was uns von ihm trennt. Und das Schöne ist, das wurde vor 500 Jahren wiederentdeckt und es hat richtig reingeknallt. Und heute haben wir einen Feiertag, in 2 Tagen haben wir einen Feiertag. Aber das ist das nicht so Wichtige, der Feiertag, sondern das, wir wirklich wissen dürfen, egal was wir uns geleistet haben, was wir verbockt haben im Leben, es ist Gnade da. Gott möchte jedem von uns ermöglichen, dass die Dinge im Leben besser werden können. Aber was Gott überhaupt nicht haben kann, ist, wenn wir die Gnade, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, nur für uns einsacken wollen, aber sie nicht anderen gewähren wollen. Wenn wir also mit unterschiedlichem Maß messen, für mich Gnade, ja? Für dich, du hast mich so schief angeguckt, nein, keine Gnade. Und jetzt rede ich vielleicht sogar noch schlecht über dich, weil ich mich dadurch besser fühle. Ha! Das passt nicht zum Wesen Gottes. Gott ist gnädig und barmherzig und von großer Güte. Und er macht nichts lieber, als zu vergeben. Aber das Ergebnis der Vergebung, die ich empfange, soll sein, dass ich auch vergebe. Und das unterstreicht Jesus hier ganz, ganz klar. Ich bin so dankbar, dass es wirklich nach dem Vaterunser nochmal so ausformuliert ist. Dieses ganz klare Vergebung gibt es bei Gott nur, wenn wir selber auch unseren Schuldigern vergeben. Jetzt stell dir mal vor, dein Leben ist zu Ende, hier auf dieser Welt abgeschlossen. Und du kommst in den Himmel, in die Ewigkeit Gottes. Freust dich, Jesus ist da, klasse. Siehst viele andere Leute, wo du auch vielleicht gedacht hättest, ob die vielleicht im Himmel sind, aber freust dich, dass die wieder da sind. Und dann siehst du plötzlich da einen ganz dicht bei Jesus stehen und denkst, nee, der darf nicht in den Himmel. Der hat mich verletzt, der hat mich enttäuscht, der hat mich reingeritten, der hat mir mein Auto kaputt gefahren und hat es nie zugegeben, hat nie um Vergebung gebeten, hat nie den Ausgleich besorgt. Und du siehst Jesus und den miteinander in trauter Zweisamkeit und du hast was dagegen, sagst, nee, der muss raus aus dem Himmel. Der hat da nicht den Platz verdient. Würde es gehen? Dann würde die Sünde ja wieder in den Himmel reinkommen. Und die soll doch gerade raus. Gott möchte Versöhnung. Und ohne dass wir miteinander versöhnt sind, wird es im Himmel nicht schön. Sondern dann wird die Hölle weitergehen, die Hölle auf Erden, wird dann auch die Hölle im Himmel sein. Kann Gott nicht zulassen. Und zwar um unsretwillen nicht. Wir müssen bereit sein, das zu überwinden. Das, was Jesus hier in unserem Predigttext sagt, nach dem Vaterunser, ist eine ganz, ganz klare Aussage. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, schließen wir uns selber vom Himmel aus. Das ist hart, aber es ist nötig, dass wir das hören und dass wir es annehmen. Gott möchte uns nicht vom Himmel ausschließen. Deswegen das ganze Programm vor 2000 Jahren und nochmal mit der Reformation wieder neu ins Bewusstsein geholt. Und in 2017 möchte er das auch wieder neu deutlich machen. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott. Aber genauso gnädig sollen wir sein mit anderen. Er schließt uns nicht vom Himmel aus. Mit Jesus ist die Tür in den Himmel geöffnet. Wir schließen uns vom Himmel aus, wenn wir an dem festhalten, was Gott im Himmel nicht gutheißen kann, was er auch hier auf der Erde nicht gutheißen kann. Und Gott möchte ja den Himmel auf die Erde holen. Mit Jesus ist es ja schon passiert und das möchte er ja auch durch uns machen. Und das heißt, wenn es im Himmel nicht geht, dass ich gegen meinen Bruder was habe und du sagst, du musst aus dem Himmel raus, auf der Erde geht es eigentlich auch nicht. Aber hier dürfen wir üben. Hier dürfen wir üben, damit es nicht einen zu harten Wechsel gibt, wenn wir von hier dann nach dort gehen sollen. Denn alles, was hier nicht geklärt ist, das macht es schwer auf dem Weg dahin. Tja, also, Vergebung tut Not. So habe ich ja die Predigt überschrieben. Reformation des eigenen Herzens, die ist nötig. Und Luther hat ziemlich heftig gerungen, um das, woran er gelitten hat am Wort Gottes. Gerechtigkeit Gottes, oh, der hat sich ja gequält damit. Ja, ein gerechter Gott, und der hat gespürt, ich werde Gott nicht gerecht. Und wie geht es zusammen? Und dann irgendwann kam dieses Durchbruchserlebnis. Ich bin ja geliebt, Gott hat ja dafür gesorgt, dass, ja, dass nicht ich gerecht sein muss, sondern dass die Gerechtigkeit von Jesus, dass ich in der geborgen sein darf. Ja, aber in der Praxis ist es mit der Vergebung nicht so einfach. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich kann ja hier frei steuern. Vergebung tut Not, so habe ich die Predigt überschrieben. Ich habe extra nochmal im Duden nachgeschaut. Man schreibt Not klein, wenn man es so schreiben möchte, wie ich es gemeint habe. Also sie ist nötig, Vergebung ist nötig. Aber Vergebung bereitet uns auch ganz schön viel Nöte. Deswegen habe ich es groß geschrieben. Wir hören von Jesus, wir sollen vergeben, wenn wir Vergebung Gottes haben wollen. Aber es fällt uns schwer in der Praxis. Deswegen, Vergebung tut Not, macht uns Not. Ihr habt ja eine schöne Literaturliste bekommen im Sommer mit Buchvorschlägen zum Thema Vergebung. Und ein Buch ist dabei, fand ich einen total spannenden Titel. Vergeben kann man nicht müssen. Vergeben kann man nicht müssen. Im christlichen Bereich, gerade wenn Gemeinden schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, dann kommt aber ganz viel Druck rein. Als Christ muss man und soll man und hat man zu tun und so weiter. Und deswegen ist manchmal so eine dumpfe Kralle so auf einem. Ah, ich muss wieder, jetzt muss ich auch noch vergeben, damit ich in den Himmel komme. Ah, sind wir wieder beim Thema Werkgerechtigkeit und ach, ist alles so schwierig. Vergeben kann man nicht müssen. Ich bin dankbar, dass es Leute gibt, die das so auf den Punkt gebracht haben, weil es stimmt. Wenn Vergebung erzwungen wird, schafft sie keinen Frieden. Wenn ich zur Vergebung genötigt werde mit dem, auf den ich noch so einen Hals habe, wie soll denn das gehen? Das zerreißt mir, da werde ich ja schizophren, da ja, funktioniert nicht. Und ich denke, wir müssen uns beim Thema Vergebung auch eines vor Augen halten. Das, was Gott, unser Gott uns da abverlangt, ist eine richtig heftige Zumutung. Denn, wenn jetzt mir jemand, zum Beispiel du, mich verletzt, dann bin ich der Leidtragende, ich bin der Geschädigte. Das heißt, ich zahle bei drauf. Und dass der Wunsch in mir ist, nach Ausgleich, nach Gerechtigkeit, nach Wiederherstellung, Wiedergutmachung, ja, das ist völlig logisch. Und für Kinder ist es auch wichtig in der Erziehung, dass sie das erleben. Ganz, ganz wichtig. Aber jetzt werde ich von Jesus aufgefordert, dir zu vergeben. Also die offene Rechnung, die ich noch mit dir habe, die du begleichen müsstest, wegzutun, zu zerreißen, sagen, die gilt nicht mehr. Das heißt, ich habe diesen Schaden dauerhaft. Ich bleibe da drauf hocken, ich bleibe da drauf sitzen. Wenn du mir mein Auto kaputt gefahren hast und ich vergebe dir, heißt das, nicht du zahlst mein Auto, sondern ich. Also, es ist eine heftige Zumutung. Beim Vergeben vergibt man sich was. Ja? Es ist dann weg, es ist nicht mehr da. Man hat das Anrecht nicht mehr, dass man ja doch endlich ja, wieder die Genugtuung bekommt, die man eigentlich braucht nach der Verletzung, nach dem Schaden, der einem zugeführt wurde. Ihr kennt bestimmt alle dieses Wort, jemandem etwas nachtragen. Wenn mich jemand verletzt und ich habe den Schaden und dann trage ich ihm es nach. Und wer trägt dann schwer? Der Geschädigte, ich. Das heißt, ich habe den Schaden und belaste mich noch damit. Dieses Wort nachtragen könnte ein kleiner Hinweis darauf sein, was für ein Gewinn darin steckt, wenn wir vergeben wollen. Eine Psychologin hat das so beschrieben: Ich bin der Geschädigte, ich bin verletzt, ich trage Wut und Groll und Schmerz in mir und es ist wie ein Käfig. Ich bin sauer auf dich und ich finde es unfair und ich spüre richtig, wie mich das alles aufbringt gegen dich. Und es ist dann wie ein Käfig, in dem ich gefangen bin, der mich einengt. Und jetzt kommt das Problem. Oft meinen wir dann, der Schlüssel zu diesem Käfig, den hat nur der, der böse zu mir war. Er muss zur Einsicht kommen, muss um Vergebung bitten, muss Wiedergutmachung leisten und nur dadurch kann dieser Käfig, in dem ich stecke, aufgeschlossen werden und ich kann wieder frei werden und wieder ein gutes und fröhliches Leben leben. Gott sei Dank ist das nur die halbe Wahrheit. Wenn der Täter das macht, dass er auf sein Opfer zugeht, weil er zur Einsicht gekommen ist, ist es wunderbar. Insofern, der Schlüssel von außen funktioniert. Es gibt aber einen Zweitschlüssel. Gott hat dafür gesorgt, dass es noch eine Lösung gibt, wenn der andere nicht bereit ist, zur Erkenntnis zu kommen und ja, Verantwortung für seine Tat zu übernehmen. Wir können nämlich vergeben. Das ist genau dieser Schlüssel, den Gott uns in die Hand legt, damit das, was uns angetan wurde, uns nicht noch weiter belastet und knechtet und kaputt macht. Wir haben am Donnerstag bei der Seelsorgeschulung in Weinheim gehört von einem Psychologen, Viktor Frankl. Könnt ihr mal googeln, Wikipedia könnt ihr ein bisschen was nachlesen über ihn. Es war ein Psychologe, der im KZ in Auschwitz gelandet ist. Und Gott hat es ihm geschenkt. Ich finde es so stark, wie der Heilige Geist da bei ihm gewirkt hat. Er hatte plötzlich diese Erkenntnis, die können mit mir machen, was sie wollen. Aber ich habe die Freiheit zu entscheiden, wie ich damit umgehe, mit dem, was die mit mir machen. Diese Freiheit können sie mir nicht nehmen. Und dadurch hat er die Zeit im KZ seelisch überleben können und konnte dann eine ganze psychotherapeutische Richtung begründen, die versucht, genau das zu vermitteln. Überall gibt es eine Chance, dass wir nicht erdrückt werden müssen von dem, was uns widerfährt, sondern dass wir frei werden können. Ja, Vergebung, das ist der Schlüssel. Ich bin nicht länger in meinem Gefängnis drin, sondern ich kann raus, ich kann dem anderen vergeben, ich kann sagen, ich sehe es dir nach und kann dadurch frei werden. Nun ist aber ganz wichtig zu wissen, Vergebung, ja, kennt ihr vielleicht auch diesen Satz, vergeben, ja, habe ich. Vergessen? Nein. Und wie ich das manchmal schon gehört habe, diese Aussage, vergeben ja, vergessen nein, da spült so viel Schmerz hoch, so viel aufgestauter, abgespeicherter Ärger, da fällt mir schwer zu glauben, dass es wirklich vergeben ist. Vom Kopf her vielleicht ja, aber von der Seele her, von der wirklichen Verletzung, die da passiert ist, ist nichts heil geworden. Wirklich Befreiung können wir erleben, nur dann, wenn die Verletzung geheilt ist. Und das ist das, was Gott durch den Heiligen Geist ja in uns, wenn wir da im Käfig hocken, in uns tun muss. Weil wir können erst dann durch die Tür rausgehen, aufschließen und rausgehen aus dem Käfig, wenn wir uns damit nichts vergeben. Wenn wir wissen, okay, das ist passiert in meinem Leben, es hat den Schaden mit sich gebracht, der andere ist nicht bereit zur Versöhnung, aber ich will mich nicht länger davon bestimmen lassen. Und ich brauche mich nicht länger davon bestimmen lassen, weil ich durch Jesus in die Freiheit geführt bin. Das Schöne ist, Gott hat es so gemacht, dass wir für die Vergebung nicht den anderen brauchen, sondern dass das ein Prozess ist, den der Heilige Geist in uns in Gang bringen möchte und in uns vollenden möchte, dass wir nämlich wirklich frei werden von der Verletzung, die passiert ist. Und dann sagen können, es ist gut. Und auch wenn wir es dem anderen vielleicht nicht sagen, es wird sich kommunizieren. Aber es ist ein anspruchsvoller Prozess. Es beginnt damit, dass wir uns entscheiden dafür, vergeben zu wollen. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht können. Das ist bei Gott kein Problem. Es gibt diese Aussage, wo ein Vater seinen Sohn zu Jesus bringt und damit er ihn heilt. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja? Ich will vergeben, aber ich kann es nicht. Hier, Gott, ja, du sagst mir in deinem Wort, wir sollen vergeben, damit wir Vergebung auch erlangen können. Und das will ich tun. Ich will mich auf dein Wort stellen, auch wenn ich es im Moment nicht kann. Hier bin ich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf meiner Schwachheit. Wir haben es vorhin gehört, ja. Seine Kraft ist im Schwachen mächtig. Sobald wir ja mit unserer Schwäche zu Gott kommen, ist überhaupt kein Problem mehr da für Gott. Dann kann er die Führung übernehmen und uns da rausholen. Also erstmal eine Entscheidung treffen. Ich will vergeben. Ich will dem Wort Gottes vertrauen, dass Gott das Beste mit mir im Sinn hat. Und dass jetzt aus dieser Vergebung, aus diesem Schmerzlichen doch etwas Gutes machen möchte. Und als zweites ist wichtig, es zuzulassen, diese Erkenntnis, ich wurde verletzt. Wie lange habe ich gebraucht in meinem Leben, um zu realisieren, was Leute mir angetan haben? Ja, was ich zum Teil an Kommentaren dann nach einer Predigt gehört habe und unsachlich und überhaupt nicht offen, wirklich miteinander unterwegs zu sein, zu schauen, ja, was war vielleicht meine Motivation, es zu sagen, sondern boff, gab eine Interpretation und dann drauf. Ja. Das hat mich verletzt. Aber ich habe das nicht realisiert. Nein, ein Pastor lässt sich nicht verletzen. Nö. Auch Pastoren sind Menschen und können verletzt werden. Und dann sieht man von demjenigen dann im anderen Gottesdienst plötzlich wieder einen Blick, während man predigt und denkt dann, ja, was denkt der jetzt gerade und so weiter. Ja, da ist keine Freiheit. Ich habe lernen dürfen, meinen Schuldigern zu vergeben. Und dann irgendwann kam die Erkenntnis, ach, ich brauche sogar meine Kritiker in der Gemeinde als notwendiges Korrektiv, weil ich eben ein ergänzungsbedürftiger Mensch bin, auch als Pastor. Und es ist wichtig in diesem Prozess des Vergebenlernens, in den der Heilige Geist uns reinführen will, dass wir auch anfangen zu verstehen, warum macht es denn so viel mit uns, warum, dass ein anderer uns gerade schief anguckt. Denn in der Regel sind es alte Filme, die da aktiviert werden. Schlechte Erfahrungen, schmerzliche Erfahrungen aus der Vergangenheit. In den seltensten Fällen ist das, was mich aufbringt oder unruhig werden lässt, ist das aus dem aktuellen Erleben mit der Person. Meistens gab es mal da irgendwas anderes vor, was viel, viel gravierender war. Also eine Entscheidung treffen, ich möchte vergeben, auch wenn ich es noch nicht kann. Dann zulassen als zweites, ich wurde verletzt. Fühlt sich nicht gut an, das wahrzunehmen. Ich wurde verletzt. Und dann als drittes zu verstehen, warum macht es denn so viel mit mir? Und da ist wieder so eine herrliche Landebahn für den Heiligen Geist, wo er den Mangel unserer Seele und die tieferen Verletzungen unseres Lebens heilen kann. Und das möchte er. Er möchte ja rein in unsere alten, tiefen Wunden. Und dann können wir als viertes dann auch irgendwann vergeben. Und das heißt frei werden. Diese Anklage, die Forderung, die wir immer noch dabei haben, damit, wo wir drauf dringen, dass ja der andere doch nochmal irgendwann was gut zu machen hat, dass wir das loslassen, dass wir das ja wirklich Gott überlassen. Und das Schöne ist, wenn das alles funktioniert, dann kann sogar Versöhnung passieren für die Vergebung. Braucht man den anderen nicht. Das ist das, was ja Gott mit Jesus gemacht hat. Er hat uns einseitig vergeben. Die Vergebung Gottes gilt. In Jesus ist die unumstößlich. Also Gott hat diesen Schritt auf uns zugemacht. Einseitig. Versöhnt mit Gott werden wir aber nur, wenn wir auch von unserer Seite aus auf Gott zugehen und sagen, ja, auch ich vergebe dir, Gott, dass du die Welt so geschaffen hast, wie die ist, dass ich verletzt wurde, dass du nicht auf mich aufgepasst hast. Ich glaube, manche Christen haben ganz schön viel, was sie Gott vergeben müssen, wenn man hört, woran sie leiden und woran ihr Leben krankt. Wenn einer einseitig auf den anderen zugeht, steigt die Chance für die Versöhnung, also dass beide wieder zusammenfinden, enorm, weil der erste Schritt gemacht ist. Und dann kann eine Beziehung vielleicht wieder ganz neu von vorne anfangen, gestaltet werden. Ganz neu entdeckt werden, wen man eigentlich am anderen hat. Reformation des Herzens. Die Reformation vor 500 Jahren ist lange vorbei. Welche Reformation deines Herzens hat Gott heute mit dir vor? Vielleicht gerade durch dieses Thema heute in diesem Gottesdienst. Wer ist alles auf deiner inneren Liste, wo du merkst, da ist kein Frieden drin? Da meide ich lieber jemanden. Mach zumindest den ersten Schritt heute hier und triff die Entscheidung zu sagen, okay, Jesus, es fällt mir schwer, aber du hast Worte des ewigen Lebens. Und dir will ich folgen, auf dich will ich hören. Denn du hast immer nur das Beste für mich. Und je mehr Leuten bei uns das passiert, desto mehr Segen wird freigesetzt werden können, auch im Miteinander der Gemeinde und auch dann nach außen hin. Gott hat nie aufgehört, diese Welt zu reformieren. 2017, der 29.10. könnte ein wichtiger Schritt für dich sein, in was Neues reinzugehen, was Gott für dich hat. Und er wird dich führen, er wird dich segnen. Sag einfach, Jesus, hier bin ich. Amen.